Ja, danke, Herr, dass du uns auch heute diesen Tag geschenkt hast, dass du uns willst wieder Neues schenken, dass du willst, dass wir dich verstehen lernen, kennenlernen, immer wieder besser, so erwachsen im Glauben. Danke, dass dieser Morgen auch von dir geschaffen wurde und dass du uns jetzt hilfst, auch dein Wort verstehen zu können. Amen.
Amen.
Ja, ich möchte euch alle herzlich begrüßen, auch die, die online sind. Schön, dass wir zusammen sein können. Ja, heute, ich möchte vielleicht kurz vorausschicken, also wenn ich mal Nase putzen muss und schnupfen, ich habe ziemlich Allergie. Heute Morgen ging es richtig heftig los. Ich hoffe, dass es gut bleibt. Aber dann, sonst habt halt Verständnis dafür. Ja, heute haben wir, steht im Blättle, dass wir uns über die geistliche Waffenrüstung möchten, uns mal Gedanken machen. Ja, das habe ich schon vor einigen Jahren auch schon mal dieses Thema gehabt, aber es ist mir wieder ganz neu wichtig geworden und ich möchte euch einfach teilhaben lassen. Ja, das letzte Mal haben wir, als ich dran war, über die Aufforderung Jesu gesprochen, dass wir kämpfen sollen. Dabei ging es allerdings nicht darum, dass wir gegen Menschen kämpfen sollen, sondern eigentlich mehr gegen uns selber, gegen unsere ungeistlichen Eigenschaften. Die Bibel nennt ja uns auch, dass es unser Fleisch ist. Und auch gegen die Angriffe Satans müssen wir uns zur Wehr setzen. Wir wollen heute einfach weitermachen mit der geistlichen Waffenrüstung. Das ist nämlich gleich im Anschluss an diesen Vers, den ich damals gehabt habe. Und schauen, was diese geistliche Waffenrüstung für uns bereithält. Wir sollen diesen Glaubenskampf führen. Und ja, jetzt wollen wir uns einfach das mal anschauen. Den Auftrag Christi wollen wir ausführen. Und wir brauchen dazu auch ganz besonders und unbedingt diese Waffenrüstung, die er uns zur Verfügung stellt. Ja, jetzt lesen wir mal in Epheser Kapitel 6, ab Vers 10 bis Vers 17. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Das war das letzte Mal schon dran. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott euch für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Soweit. Ich werde nicht alle Verse behandeln heute, weil ich festgestellt habe, dass mir das so viel wurde, dass ich einfach nur die ersten drei Teile dieser Waffenrüstung mal mit euch anschauen möchte. Ihr seht hier einen Krieger. Er ist ein bisschen klein vielleicht, aber das ist ein römischer Soldat, der auf diesen Soldaten wird in der Bibel hier Bezug genommen. Also so sahen die damals aus und haben dann richtig gekämpft. Ja, dieses Bild können wir uns immer wieder anschauen. Was macht es eigentlich mit uns, wenn wir uns bewusst werden, dass wir eine Waffenrüstung tragen? Ich glaube schon, dass das in unserem Empfinden einen großen Unterschied macht. Wir fühlen uns dann sicherer und stärker. Kleines Beispiel, unser ältester Sohn, der Jochen, der als ein kleiner Junge war, dann war er sehr beeindruckt von starken Männern. Besonders die alten Ritter, die haben ihn sehr beeindruckt, hat dann immer in diesen Bilderbüchern und so weiter geschaut und war total hin und weg. Besonders diese Ritter, die hatten ihn einfach fasziniert. Er bekam einmal geschenkt einen kleinen Brustpanzer aus Plastik und so einen Plastikhelm. Und ja, dann hat ihm seine Oma noch einen Umhang genäht aus irgendwelchen braunen Stoff, also einfach nur ganz einfachen Umhang. Und wenn Jochen dann aus dem Kindergarten kam, nach Hause kam, das erste Handlung war, dass er diesen Umhang umgezogen hat. Und das war sein Leben. Er konnte dann durch diesen Umhang wahrscheinlich in eine andere Rolle schlüpfen. Er hat sich viel mehr jetzt als stark empfunden. Er war deshalb zwar nicht aggressiver, aber irgendwie mit seinem Empfinden hat dieser Umhang sicher was gemacht. Und vielleicht tun sich deswegen die Kinder gerne verkleiden, weil sie dann in eine Rolle schlüpfen können, von der sie sich einfach was erträumen oder die sie erträumen. Jetzt mal eine Frage, woher kommt denn so eine Waffenrüstung? Woher hatten die Römer, diese Soldaten, diese Waffenrüstung? Gut, wir sind ein Volk der Bastler, der Heimwerker. Wir haben wahnsinnig viele Baumärkte hier. Und ja, jetzt überlegen wir uns, wie wäre es denn, wenn wir uns so eine Waffenrüstung selber bauen, selber basteln, irgendwie so ein Ding machen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das wirklich geschieht im Glaubensleben. Dass manche Menschen sich ihren eigenen christlichen Glauben zusammenbasteln. Sie nehmen dann Elemente, egal aus welcher Religion, was ihnen einfach passt, was sie finden, dass es gut zusammengehört, und stellen dann ihren Glauben ganz nach ihrem Empfinden zusammen. Ja, dass so ein Glaube nicht Bestand haben kann, das möchte ich einfach jetzt mal behaupten. Und es ist sicher keine gute Idee, wenn wir eine Rüstung, die ja eigentlich für diese Soldaten lebensnotwendig war, überlebensnotwendig, dass die einfach egal wie gebaut wurde. Gut, die hatten sicher noch kein CE-Zeichen oder sonst irgendwas wie heute und Zertifikat, aber ich bin sicher, das waren Spezialisten, die das gebaut haben und die wussten, was sie tun. Jetzt war dieser Apostel Paulus, der hier das schreibt, ja auch im Gefängnis und dort war er auch an Soldaten gekettet und da hatte er natürlich einen guten Anschauungsunterricht, hatte genug Zeit, um sich diese Rüstung anzuschauen. Ja, ich bin überzeugt, wenn wir die geistliche Waffenrüstung auch anziehen, von der wir es nachher hören und uns darüber wirklich bewusst sind, dass es eine Waffenrüstung ist, die Gott uns schenkt, dann gibt die uns Motivation, gibt sie uns Halt und Mut. Wir können unsere eigene Kraft mutig einsetzen. Das ist natürlich in der Regel eine ganz, ganz kleine Kraft. Wir können ja nicht so viel. Aber Gott sagt, ist in den Schwachen mächtig. Oder er kommt mit den schwachen Menschen, da kann er wirken, in diesen kann er wirken. Und deswegen auch das. Ich soll natürlich mit meiner Kraft was tun, aber ich soll ganz besonders auch auf die Kraft Jesu hoffen. Geht das? Vers 1. Ja, jawohl. Da fangen wir mit dem ersten Vers an. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Hier lesen wir eindeutig von Satan, dass es ist eine Waffe oder eine Möglichkeit, diesen Angriffen des Satans standzuhalten. Was will denn Satan von uns? Was hat er eigentlich mit uns vor? Und da möchte ich vielleicht auch darauf hinweisen, der Teufel ist ja Satan, der wird ja oft bei uns in unserer Kultur sehr verniedlicht. Da erzählt man, dass wenn da ein großer Steinfelsen irgendwo liegt am Strand oder wo, dann heißt es ja, durch irgendeine komische Geschichte wurde Satan überlistet und hat ihn dann aus Wut dahin geworfen. Also er wird irgendwie als ein Depp, möchte ich mal sagen, hingestellt, als einer, der nicht ganz weiß, wie es denn läuft. Und ja, der zwar sehr stark ist, aber viel mehr ist wohl nicht dahinter. ist auch nicht einer, der einen Pferdefuß hat oder Hörner hat oder so irgendwas. Also das sind alles so Bilder, die, meine ich, auch Satan verniedlichen. Wir wissen, dass Satan der oberste Engel war, bevor er gefallen ist. Luzifer, der Lichtengel, und der durchaus seine Fähigkeiten hatte. Er ist uns Menschen weit überlegen in allem, in Intelligenz, im Wissen, in allem, in seinen Möglichkeiten, die er hat, ist es unvergleichlich mehr, was er kann. Und deswegen sollen wir auch da wirklich sehr aufpassen. Satan will unser geistliches Leben zunichte machen. Das ist sein Wille und sein Auftrag, den er sich ausgesucht hat. Er will uns so weit im Glaubensleben schwächen, dass wir mutlos werden und letztlich ein untaugliches Werkzeug für den Herrn sind. Ja, können wir diese Waffenrüstung auch im Kampf gegen die Sünde einsetzen? Also das war jetzt gegen Satan. Und jetzt eine Frage gegen die Sünde. Können wir da auch die Waffenrüstung einsetzen? Und da möchte ich auch sagen, dass das nicht immer geht. Ich kann nicht immer nur kämpfen, sondern manchmal gibt es eine bessere Methode. Und zwar möchte ich euch da zwei Beispiele sagen. 1. Timotheus 6, Vers 10 heißt es: Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Und jetzt kommt's: Du aber, Mensch, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Fliehe, heißt's hier. Also gegen diese Anfechtungen, Geldliebe, also etwas, was mich innerlich wirklich bewegt, das ist keine Sucht sein, ich möchte es vielleicht auch mal so bezeichnen, da hilft nicht, dass ich dagegen kämpfe, sondern da muss ich schauen, dass ich weit wegkomme von diesen Gedanken. Zweite Beispiel, 1. Korinther 6, 18, fliehet vor den sexuellen Sünden. Alle anderen Sünden spielen sich außerhalb vom Körper des Menschen ab, wer aber seine Sexualität freizügig auslebt, sündigt gegen den eigenen Körper. Ja, wenn wir uns mit solchen Dingen beschäftigen und unsere Gedanken dann darum kreisen lassen, werden wir immer weiter in diese Sünden hineingezogen. Wenn wir Satan dann nur ein bisschen Raum geben, dann wird er uns da wirklich packen. Deswegen flieht. Es geht so wie bei einem Alkoholiker, wenn er vor einem Glas Wein sitzt, so, oh, da steht's, jetzt möchte ich. Und ich habe einen wahnsinnigen innerlichen Drang. Das Getränk, je länger es anschaut, wird immer verlockender. Und wenn er dann nur einen kleinen Schluck nehmen könnte, ist ja nicht schlimm. Aber wenn er dann anfängt, diesen ganz kleinen ersten Schluck zu nehmen, der vielleicht nicht mal ganz schlimm wäre, aber der zieht ihn wieder voll rein. Und bei diesem Schluck wird sicher nicht bleiben, sondern er wird über kurz oder lang wieder voll in seiner Sucht landen. So ist das auch. Deswegen flieht. Guckt nicht vor diesem Ding hin und sagt, oh, wie wäre das? Oder macht euch Gedanken, sondern ich denke, da ist Flucht die beste Möglichkeit, weit weg von dem zu sein, was mich anficht. Jetzt frage, was bezweckt denn der Satan als unser Gegner? Wir wissen, dass Satan uns immer wieder vor Gott anklagt. Er verklagt uns vor dem Thron Gottes, heißt das. Benjamin hat ja vorher das gelesen von Hiob. Da haben wir es ja auch in diesen Kapiteln ganz deutlich, dass hier dass Satan vor Gott diesen Hiob anklagt und sagt, der wird er mit Sicherheit ins Gesicht hin absagen. Er wird nicht weiter glauben, sondern ich kenne ihn oder ich gehe davon aus, dass das so ist. Also Satan will, dass wir möglichst wegkommen vom Glauben. Er will uns zum Beispiel auch immer ein schlechtes Gewissen machen. Er will uns schwächen. Er zeigt uns, wie schlecht, wie ungeistlich wir immer noch sind. Und wir werden letztlich wohl keine Chance haben, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und wenn er das erreicht hat und wir am Boden sind und uns nicht mehr trauen, Zeugnis für den Herrn zu sein, dann hat er gewonnen. Satan kann den richtig Gläubigen ihr Heil aber nicht nehmen. Er kann sie zwar untauglich machen für die Aufgaben, für die der Herr sie bestimmt hat, aber mehr kann er nicht. Aber auch deswegen hat uns der Herr diese Waffenrüstung gegeben, damit wir wirklich stark sind und uns nicht so schnell von ihm, von Satan, verrückt machen lassen. Jetzt diese Waffenrüstung, jetzt möchte ich langsam auf dieses Thema kommen, die hat aktive Komponenten und passive Komponenten. Die passiven schützen uns vor den Anschlägen Satans und mit den aktiven Komponenten können wir zum Angriff übergehen und uns auch verteidigen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Das ist jetzt so ein, das obere, ein Brustpanzer, unten dran dieser Gürtel. Also der erste Teil dieser Waffenrüstung ist ein ganz passives Stück, das auch eng am Körper getragen wird. Es ist der Gürtel der Wahrheit. Bei uns ist der Gürtel ja eher vielleicht ein Schmuckstück, weil er hat auch wenig Funktionen bei uns, es sei denn, die Hose ist sehr locker, dann müssen wir halt einen Gürtel haben, damit die nicht runterrutscht, aber sonst ist es vielleicht eher bei uns ein Schmuckstück. Damals brauchten allerdings die Soldaten diesen Gürtel ganz dringend. Sie hatten ziemlich lockere Gewänder, die sehr, sehr lang waren und ja, sie hatten ja auch keine Reißverschlüsse oder so irgendwas und dann war das ziemlich wackelige Angelegenheit. Und dann, wenn sie loslaufen wollten, dann wären sie vielleicht gestolpert über ihren eigenen Mantel und das war einfach nicht gut. Deswegen haben sie den Gürtel gehabt, dann konnten sie diese Kleidung hochnehmen und festmachen, an diesem Gürtel befestigen und konnten dann rennen und kämpfen. Und es ging also wesentlich besser, weil ja, wie wir mit kurzen Hosen unterwegs sind, ist es auch viel einfacher. Das war dieser Gürtel, Gürtel der Wahrheit. So wird er bezeichnet. Was soll das für uns bedeuten? Jetzt müssen wir uns wieder vor Augen führen, dass dieser bevorstehende Kampf, von dem hier immer geredet wird, ein geistlicher Kampf ist. Er richtet sich eben gegen die bösen Mächte in der Himmelswelt, also in dem für uns unsichtbaren Teil der Realität. Und deswegen soll der Gürtel auch seine geistliche Funktion wahrnehmen und uns zeigen. Der Gürtel der Wahrheit. Jetzt hat schon Pilatus damals gefragt, ja, was ist Wahrheit? Was ist denn Wahrheit in unserer Zeit? Ja, wir hören, alles ist okay, alles ist gleichgültig, alles stimmt gleichzeitig und so weiter. Das wird oft hier in unserer Zeit jetzt propagiert, aber mit dem hat das nicht sehr viel zu tun. Es ist sicherlich die Wahrheit, die wir selber zeigen können und auch sollten, dass wir Wahrheit wahrhaftig sind, dass wir wahr sprechen, nicht lügen und so weiter. Das hilft uns im täglichen Leben sehr, wenn wir sehr wahrhaftig sind, wenn unser Wort und unsere Taten wahrhaftig sind, also wenn man auf uns vertrauen kann und weiß, die sagen keinen Unsinn, sondern die sind bei der Wahrheit. Und wenn wir uns verstricken gegen in Unwahrheiten, dann sind wir für Menschen natürlich angreifbar und sicher auch kein gutes Zeugnis. Aber der Gürtel der Wahrheit geht weit über das hinaus. Und da dürfen wir wirklich nicht vergessen, gegen wen unser Kampf gerichtet ist. Er ist eben nicht gegen die Menschen gerichtet. Da können wir vielleicht noch mit unserer Wahrheit noch gut dastehen, aber vor Satan haben wir keine Chance. Er kann uns trotzdem immer noch vorm Thron Gottes verklagen. Er kann immer noch uns auch Schaden anrichten und zufügen. Satan ist ein enorm raffinierter und fähiger Ankläger. Er ist also nicht so plump. Und ihm bleibt auch nicht die geringste unserer Regungen, unserer Empfindungen, alles, was wir zeigen, verborgen. Und jede Unsicherheit würde er nutzen, um uns zu Fall zu bringen oder wenigstens um uns zu behindern. Und deshalb brauchen wir noch mehr als unsere Wahrheit, unsere eigene Wahrheit. Wir brauchen die Wahrheit Gottes. Und wofür können wir die ganze Wahrheit Gottes, die wir so nötig haben, herbekommen? Dann lesen wir in Johannes 4,6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus Christus ist die Wahrheit und diese Wahrheit ist das Wort Gottes. Das, was wir in der Bibel haben, ist 100% wahr. Es ist überprüfbar, es ist belastbar. Und da wissen wir, ja, der Herr hat uns das geschenkt. Gott hat uns dieses Wort Gottes, diese Bibel geschenkt, um uns wirklich wahrhaft zu zeigen, wo es lang geht in unserem Leben überhaupt, was er will, wie er ist und so weiter und so fort. Sie ist von vorne bis hinten die ganze Wahrheit und sie ist dann in diesem Fall auch der Maßstab, auf den wir uns stützen können. Diese Wahrheit in der Bibel hält alles zusammen und gegen diese Wahrheit kann Satan nichts ausrichten. Ja, wir wissen das ja auch. Der Herr hat immer, also als er versucht wurde, damals nach seiner Fastenzeit, da hat Satan ihn ja immer wieder angegriffen, mehrfach, hat ihm Bibelsprüche entgegengesagt, aber Jesu konnte wirklich richtig kontern. Er wusste genau, was in der Bibel steht und konnte darauf richtig antworten. Und das ist das, was die Wahrheit Gottes ist. Sie hält eben alles zusammen. Sie ist so wertvoll. Und es ist für uns auch wahnsinnig wertvoll, denke ich, dass wir uns die Bibel in unserer Sprache besitzen, dass wir das verstehen können, was da drin steht. Also wenn die jetzt von mir was auf Lateinisch wäre, hätte ich ein Problem, würde ich überhaupt nichts verstehen. Vielleicht einzelne Worte mal rauspicken können, das war's dann. Aber es wird mir nicht viel bringen. Ich habe die Bibel in unserer Sprache, sogar nicht nur das, sondern in verschiedenen, vielen verschiedenen Übersetzungen. Und das ist manchmal auch hilfreich, dass man vergleichen kann, besser verstehen kann. Und ja, es ist auch sehr hilfreich, wenn wir gute Bibellehrer haben, die uns diese Wahrheit auch näher bringen können. Besonders die Teile, die für uns persönlich vielleicht schwieriger sind zu verstehen, die können sie uns näher bringen. Und gerade wenn sie uns das im Zusammenhang mit dem Urtext erklären oder mit dem, wie es einfach damals gedacht war, auch das hier, wenn wir sehen, wie es einfach damals war, dass wir uns das vorstellen können, dann können wir viel mehr anfangen mit dem Wort Gottes. Auch irgendwelche ungewöhnliche Zeitformen, eine vielleicht ungewöhnliche Grammatik oder sowas, kann in der Bibel auch eine ganz tiefe Bedeutung haben. Und ich bin ja Laie und deswegen bin ich immer wieder sehr erfreut, wenn diese verborgenen Schätze im Wort Gottes, wenn die ans Licht geholt werden und ich das vielleicht verstehen lerne. Ja, die moderne Bibelkritik, die hat versucht, die Bibel zu relativieren. Sie hat alles in Frage gestellt und kümmert sich sicher nicht um die Feinheiten im Wort Gottes. Sie glaubt nicht an Wunder. Sie will den allmächtigen Gott auf die Ebene des menschlichen Denkens zwingen. Das funktioniert aber gar nicht, weil Gott ist weitaus größer als das, was wir uns vorstellen können. Oder die Sekten, die sagen uns, dass wir zu diesem Wort Gottes noch weitere Dinge brauchen, damit wir das verstehen können. Also irgendwelche besonderen Schriften, die inspiriert sind oder was auch immer sie uns sagen. Also nicht allein die Bibel. Aber letztlich ist die Bibel das Wort Gottes und die letzte Autorität. Wir brauchen nichts anderes. Und wenn wir das aber nicht haben, dann fehlt uns der Gürtel der Wahrheit. Und deswegen ist es unmöglich eigentlich oder nicht möglich, einen siegreichen Glaubenskampf zu führen. Wir stolpern ständig. Deswegen ist der Gürtel der Wahrheit was ganz Wichtiges. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, steht in Johannes 8, 32. Und an diese Wahrheit Gottes müssen wir uns klammern. Wir müssen uns an ihr ausrichten und sie in uns aufnehmen und wirken lassen. Dann werden wir den Gürtel der Wahrheit recht gebrauchen können und Satan abwehren können. Ja, das nächste Stück der Waffenrüstung ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Man könnte auch so sehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Der Brustpanzer, der bedeckte den Körper vom Hals bis an die Lenden. Er schützte alle inneren Organe. Ihn konnten die feindlichen Pfeile nicht durchdringen. Ja, so war das damals so. Diese Funktion hatte er. Es heißt, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? In unserem Leben kommt Gerechtigkeit als moralische Aufrichtigkeit vor. Diese moralische Aufrichtigkeit hilft uns im Umgang mit Menschen. Unser Zeugnis wird glaubwürdiger. Diese menschliche Gerechtigkeit ist in unserem Leben auch sehr wichtig, dass wir wirklich so leben, gerecht sind und glaubwürdig sind. Nutzt sie uns auch gegen die Mächte der Finsternis? Was sagt dann uns die Bibel dazu? Römer 3,10. So steht es in der Schrift, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Oder in 1. Korinther 4,4. Zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich noch nicht gerecht gesprochen. Der Herr ist es, der über mich urteilt. Ja, das ist eine niederschmetternde Aussage, oder? Für uns alle. Ich als Mensch kann offensichtlich gar nicht ganz gerecht sein. Es gab nur einen Menschen auf dieser Erde, der vollkommen gerecht und wahr war. Und das war der Herr Jesus damals, als er auf dieser Erde war. Bei der Versuchung, die er erleben musste, konnte Satan ihm nichts vorwerfen, was zwar falsch gelaufen wäre in Jesu Leben. Wenn er das hätte können, hätte er es mit Sicherheit getan. Er musste natürlich auf eine andere Art dann versuchen, mit verlockenden Angeboten Jesus sozusagen zu ködern. Aber auch das konnte Jesus abwehren. Er hat eben gesagt, und im Wort Gottes steht das und das immer wieder. Auch wenn die menschliche Gerechtigkeit etwas sehr Gutes ist, dann nutzt sie uns gegen die Angriffe Satans nicht immer oder nicht eigentlich kaum. Er lacht über uns und er kann uns jederzeit mit unserer eigenen Gerechtigkeit außer Gefecht setzen. Der Herr Jesus hat aber auch dafür Vorsorge getroffen. In Römer 3,21, doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Gesetz sichtbar geworden. Das wird vom Gesetz und den Worten der Propheten bestätigt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch die Gnade ohne Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. 2. Korinther 5,21. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also es gibt offensichtlich noch eine weitere Art der Gerechtigkeit, zu der allerdings nur die erlösten Gotteskinder, also die wirklichen Gotteskinder, Zugang haben. Es ist die Gerechtigkeit, die durch die Erlösung, die der Herr Jesus am Kreuz gewirkt hat, erreichbar ist. Die Korintherstelle besagt, dass wir durch diese Gerechtigkeit vor Gott bestehen können. Wir können dadurch aber auch gegen die Angriffe Satans bestehen. Was uns alleine nicht möglich war, hat der Herr Jesus uns geschenkt. Und diese Zusage müssen wir in Anspruch nehmen. Und dann können wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit wirklich gebrauchen, wenn wir den anziehen. Ja, wie gut ist es, dass er für uns die Gerechtigkeit gewirkt hat. Ich darf gerecht sein, auch wenn ich das vielleicht nach außen hin oder in manchen Sachen menschlich, rein menschlich gesehen, nicht immer sein kann oder bin, dann darf ich wissen, der Herr hat mich gerecht gemacht, dass er derjenige ist. Und das hilft auch gegen Satan, gegen alles. Ich darf immer sagen, durch das Blut Jesu bin ich gerecht geworden und muss mich nicht mehr mit Dingen herumplagen, die Satan mir vielleicht zwischen die Beine werfen will und mich hemmen will oder mich mutlos machen will. Ich weiß, Jesu ist derjenige. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, also macht es uns auch gerecht. Jetzt kommen wir zum dritten Teil dieser Waffenrüstung. Es ist das Schuhwerk. Das seht ihr hier mal so ein wahrscheinlich originales römische Sandalen, die die römischen Legionäre angehabt haben. Ihr seht, das sind also viele Lederriemen und auch die Schuhe haben unten so Nägel, dass sie also nicht sofort abgenutzt sind, dass sie stabiler sind und so weiter. Epheser 6, 15, und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Jetzt ist das richtige Schuhwerk, das wisst ihr selber wahrscheinlich auch, extrem wichtig, wenn wir wandern, wenn wir bergsteigen wollen oder sonst irgendwas. Also ohne gescheite Schuhe ist oft nicht gut. Ich kann in den Bergen nicht gut mit Schlepple umlaufen, das wäre schwierig. Deswegen das richtige Schuhwerk. Und damals, zur Zeit des Apostels Paulus, gab es noch keine Landminen, aber man versuchte an unauffälligen Stellen auf den Wegen, die wahrscheinlich die Soldaten dann benutzen würden, wenn sie angreifen, Dornen und spitzes Material einzugraben, so dass man es kaum sieht, sondern aber auch so, dass der spitze Teil aus dem Boden rausragte und die Kämpfer konnte an den Füßen verletzen. Wenn die also barfuß gelaufen wären, hätten die ständig verletzte Füße gehabt und dann wären sie wahrscheinlich auch kampfunfähig geworden, denn das entzündet sich ja und so weiter und dann ist nichts mehr mit Kämpfen. Deswegen diese Schuhe. Paulus, der im Gefängnis das wohl auch gesehen hat, an den Soldaten, der hatte das gut gesehen, was das für einen Unterschied macht. Der hatte ja echt einen guten Anschauungsunterricht und er wusste, wie sich diese Soldaten schützen. Die Sandalen ermöglichen ein sicheres Gehen. Der Soldat ist nicht so schnell ausgerutscht. Er war sehr wendig und konnte sich in diesen Sandalen gut bewegen. Gut, wir hätten wahrscheinlich heute Stiefel oder etwas, was noch stabiler wäre, aber für die damals war das schon ganz viel, also viel mehr als die anderen Völker drumherum, die barfuß gelaufen sind, hatten. Jetzt legt dieser Text nahe, dass es bei dieser Bereitschaft, das Evangelium zu verbreiten, so, dass man das so auslegen kann, dass damit die Mission gemeint ist. Auf jeden Fall ist Mission auch ein wichtiger Auftrag für einen Gläubigen. Absolut. Es geht hier aber um die Ritterrüstung, die Rüstung, die gegen Satan und seine Mächte eingesetzt werden soll. Deswegen ist Standhaftigkeit und Trittsicherheit nötig. Satan will, dass wir nicht sicher stehen und eventuell ausrutschen oder straucheln. Das ist ja sein erklärtes Ziel. Und dann ist die Frage, können wir das Evangelium wirklich richtig vertreten? Was sagen wir zu diesen Themen der Jungfrauengeburt oder zu den Wundern oder dass der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist? Das sind alles Dinge, die ja eigentlich von vielen angezweifelt werden. Entschuldigung, dass ja auch Theologen oft da eine ganz andere Richtung vorschlagen als das, was die Bibel sagt. Sind wir uns wirklich sicher, dass das, was wir da lesen im Wort Gottes, wirklich wahr ist? Oder auch die Evolution bzw. die Schöpfung Gottes? Also bin ich so dankbar, dass ich wirklich da auch Frieden haben darf drüber, dass ich schon so viel mitbekommen habe, was Gläubige, Wissenschaftler gesagt haben, die uns das wirklich richtig erklären können, was wirklich im Wort Gottes steht und dass das stimmt, dass der Herr diese Welt geschaffen hat und zwar auf eine wunderbare Art und Weise, dass es nicht einfach nur passiert ist, zufällig irgendwie. Also da bin ich auch sehr dankbar in unserer Zeit. Das ist das Schöne an unserem Jahrhundert, dass wir sehr, sehr viel Wissen haben, dass wir, wenn wir das verknüpfen mit dem Wort Gottes, ganz andere Einsichten haben dürfen, wie von mir aus vor 200 Jahren. Da waren viele Sachen noch völlig unbekannt. Gerade was Leben besteht, wie eine Zelle aufgebaut ist, was, wie kompliziert das alles ist und so weiter. Und dass es eigentlich völlig unmöglich ist, dass sich so etwas einfach bildet. Ja, sind wir überzeugt, dass Gottes Wort inspiriertes Wort ist? Das Wort, das es so ist, dass alle Tatsachen, die darin stehen, wirklich Wahrheit sind. Denkt, dann können wir darauf uns wirklich ausruhen und können sagen, jawohl, das ist, darauf stehe ich, darauf laufe ich, darauf gehe ich und das ist mein fester Grund. Und dann ist so etwas wunderbar. Ist wie wenn ich mein Haus auf einen Felsen baue, anstatt irgendwo in Sand, wo es dann recht schnell kaputt geht. Ja, Epheser 4, Vers 14. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen und durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Wir sollen nicht mehr unmündig sein. Wir sollen uns nicht mehr von jeder Theorie, die wir hören, unsicher machen lassen, uns immer wieder dann hinterfragen, sondern wir wissen, das, was das Wort Gottes uns sagt, das ist wahrhaft, wahr und richtig. Und wir können wirklich darauf trauen. Wir brauchen uns nicht ständig zu hinterfragen, ob wir das richtig verstehen oder sonst wie. Es ist einfach gut. 1. Korinther 6, 16, 13 steht, wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft und seid stark. Jawohl, das können wir vertreten, dass wir das ganze Wort Gottes sagen können, jawohl, es ist echt Gottes Wort und es stimmt hundertprozentig. Wenn wir das vertreten können, ist das eine Sicherheit, die wir haben, die uns da wirklich hilft. Das sind diese Sandalen, dieses Schuhwerk, das wir anhaben dürfen, um wirklich vorwärts gehen zu können. Es gibt eine weitere gute Nachricht. Es kann trotzdem, dass wir solches Schuhwerk haben, doch mal vorkommen, dass wir straucheln. Aber wenn die Sandalen fest sitzen, dann werden wir wesentlich weniger verletzt werden und wir können wieder schnell aufstehen. Wenn wir allerdings liegen bleiben, dann hat das wahrscheinlich nichts mit dem Schuhwerk zu tun, sondern dass wir ein sehr verzagtes Wesen sind, dass wir sehr unsicher sind, dass wir einfach uns sehr, sehr schnell aus der Bahn werfen lassen. Und da will der Herr es uns auch schenken, dass wir standhaft sind, dass wir das wirklich lernen. Und wir haben jetzt wirklich gesehen, wie wichtig schon die ersten drei Teile der Waffenrüstung sind, die uns der Herr Jesus geben will. Jetzt ist es aber so, die ist ja schön und gut, wenn sie da liegt, aber anziehen müssen wir sie. Die müssen wir selber anziehen, damit wir auch damit was anfangen können. Wenn die bei mir im Koffer zu Hause liegt, nützt sie mir relativ wenig. Aber die Teile, die wir haben in dieser Waffenrüstung, wenn sie richtig am richtigen Ort sind, wenn sie angezogen sind, dann können wir sie benutzen und wir werden auch damit Erfolg haben. Wir haben das jetzt gesehen mit den ersten drei Teilen schon, von der Waffenrüstung und die nächsten drei Teile möchte ich gerne uns etwas, möchten wir anschauen am nächsten Sonntag, weil ich denke, die haben es auch wirklich in Sicht. Ziehen wir diese Waffenrüstung an und sie wird uns helfen, im täglichen Kampf zu bestehen. Und wir sehen immer wieder, wie der Herr Jesus uns lieb hat, wie er uns versorgt, damit wir ein Leben führen können, das ein Zeugnis ist für die ganze Welt. Ja, dieses Versorgen. Er hat nicht gesagt, guck halt mal, ob du irgendwo was herkriegst, was dir vielleicht ein bisschen hilft als Schutz. Nee, er hat uns wirklich eine voll funktionsfähige, sichere Rüstung gegeben, die uns wirklich weiterhilft und die, mit der wir wirklich was anfangen können. Jetzt möchte ich noch mit uns beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns so reich versorgt, der genau weiß, was wir brauchen. Herr, du kennst unser Wesen, du weißt, wie oft wir uns aus der Bahn werfen lassen, wenn wir nur auf uns schauen. Herr, aber wenn wir auf dich schauen und auf das, was du uns geschenkt hast, wenn wir das wirklich gebrauchen dürfen im Glauben, was du uns geschenkt hast an Hilfe, an Rüstung, an Schutz, dann dürfen wir das gerne annehmen und wissen, Herr, wir sind in dir geborgen. Uns geht nur über dich. Herr, wenn wir dich verlassen, dann ist auch die ganze Rüstung weg. Deswegen wollen wir immer bei dir bleiben und uns ganz fest an dich klammern. Danke dafür, Herr, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Amen. Dann hören wir jetzt noch ein Lied. Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten.